Jesus ist der Gekreuzigte ist auferstanden. Das ist das älteste Bekenntnis des christlichen Glaubens und das Kernbekenntnis. Die Geschichte von der Geburt Jesu ist später so hinzugekommen, dass man gesagt hat, die ist auch wichtig, die hat auch ihre ganz besondere Bedeutung, aber das ist das Entscheidende. Weil Jesus, der Gekreuzigte, auferstanden ist, haben wir Grund zur Hoffnung auf das ewige Leben und das ist das Fundament unseres Glaubens. Es ist aber ein umkämpftes Fundament. Das ist nicht etwas, was sich von selber versteht, was alle einfach so abnicken, weil sie sagen, ja, ich bin Christ und deswegen glaube ich das. Nicht nur heute haben Christen Probleme damit, das war in der Geschichte immer so und schon von Anfang an. Innerhalb der Theologie gab es im 20. Jahrhundert ganz stark eine rationalistische Bewegung. Das heißt, man hat mit allem, was mit Wundern zu tun hat, so seine Schwierigkeiten gehabt. Und deswegen hat man daraus Beispielgeschichten gemacht und sie irgendwie entmythologisierend erklärt. Und dann wurden auch andere Dinge angeguckt. Irgendwann hat man die Jungfrauengeburt Jesu entsorgt, weil man sagt, damit kann man auch nichts anfassen. So, und jetzt ist das Problem, dass viele der Theologieprofessoren gemerkt haben, irgendwie gehören sie zu einer Kirche und irgendwie gehört die Auferstehung auch als Basis des Christentums hinzu. Und deswegen war man da sehr vorsichtig. Man wollte ja auch seinen Job nicht verlieren und hat deswegen an dem Fundament andersrum gekratzt. Und zwar, indem man mehr die Dinge verschleiert hat. Also hat man die Auferstehung neu erklärt. Die Sache Jesu lebt weiter. Hört sich gut an, oder? Kann aber auch ohne Jesus weiterleben. Oder Jesus ist ins Dogma hinein auferstanden. Das ist eine noch tollere Formulierung. Oder die Idee ist unsterblich. Das sind eigentlich alles Verschleierungsbegriffe des Unglaubens. Sie sind oft gut gemeint gewesen, um skeptischen Zeitgenossen die Auferstehung zu erklären, aber die haben sich an den Kopf gefragt und haben gesagt, wenn ihr damit ein Problem habt, warum seid ihr dann Christen? Das hat Paulus schon vor 2000 Jahren gesagt, aber so ist das. Und natürlich gab es irgendwann auch Professoren, die ganz offen gesagt haben, es gibt keine Auferstehung. Was mich dann ein bisschen gewundert hat, dass sie ihren Job nicht an den Nagel gehängt haben, sondern weiter in ihrem Bereich gearbeitet haben. Aber so ein Gehalt ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Und immer gab es auch Leute, auch in der universitären Theologie, die gesagt haben, es muss irgendetwas da gewesen sein, was in diese Richtung geht, weil sonst ist ganz vieles nicht einfach zu erklären. Heute sehen wir das alles entspannter. Wir sind angekommen in der Postmoderne. Das heißt, es gibt sowieso nicht mehr die Wahrheit, sondern immer nur eine persönliche Wahrheit. In der Zeit der ersten Christenheit meint man, dass alles ganz klar gewesen ist. Wir haben das ja vorher schon gehört. Die Jünger haben auch erst den Frauen nicht geglaubt, die gesagt haben, Jesus ist auferstanden. Aber es muss klar gewesen sein. Die Herausforderung damals war eine ganz andere. Das heißt, man konnte sich nicht einfach so einen trockenen universitären Zweifel erlauben, sondern wenn man Christ wurde, kam man sofort in eine Kampfzone. Das heißt, man musste damit rechnen, diskriminiert zu werden, Berufsverbot zu bekommen. Hin und wieder wurden auch Einzelne verprügelt, gefoltert und getötet. Das heißt, wer Christ wurde, musste eigentlich bei den inhaltlichen Dingen klar sein, sonst wurde man halt kein Christ. Warum soll man sich verprügeln lassen für etwas, an das man nicht glaubt? Paulus weiß sehr genau, dass wir als Christen immer wieder Erinnerung brauchen, eine Auffrischung und dass wir mit dem Durchdenken dieser Geschichte eigentlich nie fertig sind. Ich bin jetzt schon ziemlich lange Christ und wenn ich erklären soll, warum Jesus gestorben und auferstanden ist, dann habe ich mehrere Modelle natürlich im Kopf, das so zu erklären. Aber ich merke, an vielen Stellen habe ich es auch noch nicht durchdrungen. Da braucht man wohl ein ganzes Leben und darüber hinaus. Und deswegen möchte ich jetzt einmal vorlesen, was Paulus geschrieben hat, 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen hat so viel gearbeitet wie ich, aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Der Gekreuzigte ist auferstanden, das bekennt die Überlieferung der Kirche. Das ist eben das älteste Bekenntnis der Christenheit. Woher man das weiß? Die Formulierung klingt im Griechischen nicht, als ob man sie mal eben formuliert hätte, sondern sie hat liturgische Anklänge. Das ist etwas, was man so gesprochen hat, was so in Formulierungen gegossen sind, die man wiederholt hat, um es dann besser zu verstehen. Paulus legt hier nicht so sehr Wert auf die liturgische Form, indem man das Wort wörtlich wiederholt, sondern auf die Sache. Und deswegen ist ihm wichtig, dass die Menschen das kapieren, was sich dahinter verbirgt, was damit zu tun hat. Es geht ihm um die Vollständigkeit in der Sache. In der Christenheit kann man sehr gut beobachten, wo Leute durch Einseitigkeiten auf falsche Gleise kommen. Wenn zum Beispiel eine Kirche nur Karfreitag betont, dann ist das etwas sehr Trauriges. Das ist auch traurig, aber man fragt sich dann manchmal, Leute, Jesus ist auferstanden, atmet einmal durch. Und dann gibt es die anderen Kirchen, wo man sich fragt, war da nicht noch was mit der Kreuzigung Jesu? Die sind so auf Auferstehungskurs, dass sie emotional permanent unter der Decke hängen und einfach vor Begeisterung den Kontakt zum Boden verlieren. Und Paulus sagt, Leute, ihr müsst beides im Blick haben, damit ihr nicht nur traurig seid und nicht nur ausflippt, beides gehört zusammen. Christus, der Gekreuzigte, ist auferstanden. Das Ganze wird geerdet nach der Schrift in Übereinstimmung mit der Schrift. Hier wird deutlich gemacht, das ist nicht etwas, ein zufälliges Ereignis, was so plötzlich stattfindet in der Weltgeschichte, sondern das hat sich aufgebaut, das ist vorhergesagt worden. An ganz vielen Stellen kam das schon vorher zum Ausdruck. Wenn man das Matthäusevangelium liest, dann stößt man permanent auf diese alttestamentlichen Zitate. Es gibt im griechischen Neuen Testament beim Matthäusevangelium eine Besonderheit, da sind alle alttestamentlichen Zitate fett gedruckt. Und wenn man das aufschlägt, merkt man schon optisch, Mann oh Mann, der hat echt gut gearbeitet. Da wird nämlich alles immer wieder hergeleitet, was Jesus getan hat. So war es schon in der Schrift angekündigt. Das ist Matthäus wichtig. Paulus braucht hier nur da am Rande drauf eingehen. Die meisten wissen das. Also, Jesus ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Mehr muss man nicht wissen. Und das beglaubigen die ersten Zeugen. Die Auferstehung ist lang. Der Kreis der 12 mit Petrus, die anderen Apostel, Hier Neue Genfer Übersetzung lässt offen, wenn man genau übersetzt, müsste man sagen, mehr als 500 Brüder haben ihn gesehen und zuletzt von allen Paulus. An dieser Liste fallen ein paar Dinge auf, die man ein bisschen erklären muss. Erstmal steht davon, die 12 haben ihn gesehen. Wenn man sich erinnert, war doch da einer abtrünnig geworden, nämlich Judas. Also müsste doch eigentlich da die 11 stehen. Aber nein, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat man den 12er-Kreis komplettiert. Man hat 2 Jünger ausgewählt, von denen klar sein war, sie haben Jesus erlebt, sie haben ihn gesehen, sie waren also Augen- und Ohrenzeugen. Und dann wurde per Los entschieden. Auch eine sehr lustige Wahlform, aber nachher ist dann Matthias der 12. Apostel geworden. Denn ab jetzt hießen die Jünger auch Apostel. Und dann werden noch die 500 Brüder aufgezählt. Man muss eigentlich kein Feminist sein, um zu sagen, da fehlen doch noch ein paar. Da fehlen doch die ganzen Frauen. Warum sind die nicht aufgezählt worden? Wo bleibt Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome? Warum werden die nicht aufgeführt? Man kann doch in den Evangelien nachlesen, dass sie die ersten Auferstehungszeuginnen überhaupt waren. Dass sie gläubiger waren als ihre männlichen Jüngerkollegen, jedenfalls am Anfang. Jesus hat auch auf Erden einen anderen Umgang mit Frauen gezeigt, als in der Gesellschaft üblich war. Die erste Missionarin war eine Frau. Die Frau am Brunnen, der Jesus einige Dinge klargemacht hat, die nachher in die Stadt geht und allen sagt, ich habe den Messias getroffen und evangelisiert. Für Gott zählen Männer und Frauen gleich viel. Sie sind verschieden, aber gleichwertig. Nun könnte man meinen, und das wird schnell behauptet, dass Paulus eben ein Frauenfeind war, aber auch das stimmt nicht. Er hatte kein Problem mit Lydia, der Purpurhändlerin, die die erste Gemeindeleiterin in Philippi war. Da hat er nicht dafür gesorgt, dass ein Mann an die Stelle kam, sondern es war ganz klar, die Frau hatte den Auftrag, sie hatte die Vollmacht, also wurde sie Gemeindeleiterin. Dass später aus einer weiblichen Apostelin, nämlich Juna, ein Mann gemacht wurde, weil man sich das nicht vorstellen kann, ist nicht seine Schuld. Und Paulus hat den Eheleuten immer wieder gesagt, vor allen Dingen den Männern, eure Frauen sind nicht euer Besitz. Und wenn man schon von Besitz redet, dann muss man sagen, ihr gehört einander. Und weil das so ist, geht ihr gefälligst in der Sexualität ehrfurchtsvoll und respektvoll miteinander um. Also Paulus, der Frauenfeind, warum fehlen hier die Auferstehungszeugen? Man muss sehen, dass Paulus hier in einem Kontext argumentiert und dass ihn das so auf eine Spur bringt, dass er an der Stelle einfach nur die Männer nennt. Und das hat mit dem damaligen Zeugenrecht zu tun. Das heißt, wenn jemand in einem Gerichtsverfahren Zeuge war, dann galt es nur, wenn es ein männlicher Zeuge war. Frauen wurden nicht angehört und auch nicht anerkannt. Für Paulus ist im Moment so ein Punkt, wo er sagt, wir müssen jetzt mal die Fakten zusammenziehen. Und deswegen werden hier die aufgezählt, die auch vor Gericht Bestand haben. Paulus ist keiner, der sagen würde, man kann die Auferstehung beweisen. Aber auf der anderen Seite gibt es dann doch eine Ergänzung, wo man mal genauer hingucken muss. Historische Forschung hat immer gesagt, die Zeugnisse der Jünger, die Berichte, die Handschriften, all das, was da zusammengetragen wurde, ist eigentlich Insiderwissen. Und deswegen ist es grundsätzlich anzuzweifeln. Deswegen kann man sich darauf nicht verlassen. Mit dieser Auseinandersetzung hatte schon Paulus zu tun. Und deswegen sind die Zeugen wichtig. Übrigens, wenn Historiker heute das behaupten, das wird übrigens nicht mehr in dieser Reinheit behauptet, man weiß inzwischen sehr gut, dass auch die Berichte von Kaiserhöfen auch Insiderberichte sind und sogar noch viel übler, weil die Schreiber eben bezahlt wurden für das, was sie geschrieben haben und nicht alles schreiben durften. Von daher haben wir aus der Antike zum Teil sehr einseitige Insiderberichte. Und wenn man historisch seriös arbeitet, müsste man sagen, im Rahmen dessen ist das mit der Zeugenlage bei den Christen gar nicht so schlecht. Bei den Zeugen damals gab es keine Absprachen. Sie haben im Grunde Jesus gesehen. Und wenn wir heute die Berichte in den Evangelien sehen, dann sind die sehr unterschiedlich zum Teil, aber alle haben den einen Kern, sie haben Jesus erlebt und gesehen. Und deswegen ist die Frage der Zeugen schon irgendwie wichtig. Wie gesagt, Paulus wäre nicht vor Gericht gegangen und hätte gesagt, jetzt beweisen wir einmal, dass Jesus auferstanden ist. Er hätte es mit der Zahl der Zeugen machen können. Wir haben heute viele Gerichtsverfahren, wo Menschen nur verurteilt werden, wenn ein glaubhafter Zeuge da ist. Einer reicht. Der muss überleben bis zum Prozess, muss einigermaßen glaubwürdig sein und dann führt das zu einer Verurteilung. Das heißt, so schlecht ist das mit den Zeugen gar nicht, die bestätigen können, dass sie Jesus erlebt haben. Pinchas Lapide, der jüdische Neutestamentler, der kein Christ ist, aber sich an der Forschung im Neuen Testament beteiligt hat, sagt, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, ohne so ein Glaubenserlebnis, so wäre das im Grunde ein weitaus größeres Wunder als die Auferstehung selbst. So, Paulus ist hier auf dem Trichter, dass er sagt, Leute, es geht nicht einfach nur darum, was ihr glaubt, wir haben verlässliche Zeugen. Und wenn ihr im Alltag schon auf Zeugen hört, dann hört es bei der Frage der Auferstehung auch. Und deswegen sagt Paulus, nach 20, 30 Jahren schreibt er das Ganze ja auf, ihr könnt Leute fragen, da leben noch einige von und sie sind auch juristisch astrein, ihr könnt euch darauf verlassen. Dass Paulus trotzdem hinter seiner Weisheit zurückbleibt und die Frauen nicht mit erwähnt, finde ich bedauerlich. Eigentlich hätte es an dieser Stelle nicht geschadet, auch zu sagen, dass nicht nur Männer dabei waren. Das ist das Fundament der Gemeinde Jesu, dass Jesus, der Gekreuzigte, auferstanden ist. Wir haben nicht die Erscheinung wie die Jünger damals. Wir gehören nicht zur ersten Generation, die Jesus live miterlebt haben, die den Auferstandenen gesehen hatten und wie Thomas die Chance gehabt hatten, Jesus zu berühren an seinen Wunden. Aber die Begegnung, die es damals mit Jesus gab, die Emmaus-Jünger, die vielen Geschichten zeigen, dass Jesus auch heute noch über Begegnung erfahrbar ist. Dass es vielleicht nicht über unseren Intellekt geht, dass wir für die Auferstehung und den Kreuzestod Jesu keine intellektuell befriedigenden Antworten finden und dass das vielleicht auch so bleibt bis an unser Lebensende, aber dass wir eine Jesusbegegnung hatten, wo wir merken, irgendwas ist da. Irgendwas muss da sein, was sich einer Erklärung, einem Beweis entzieht und trotzdem mehr Realität hat, als wir uns an anderen Stellen vorstellen können. Letztendlich geht es um Erfahrungen aus erster Hand. Wenn andere für überzeugend begründen können, warum sie an Jesus als Auferstandenen glauben, finde ich das wichtig. Das brauchen wir als Ermutigung. Aber wir brauchen eigene Erfahrungen. Und wenn du bei allem Zweifel für dich eine Antwort findest, wo du sagst, ich verstehe es nicht, ich möchte mich aber darauf einlassen. Ich möchte den Kontakt zu Jesus pflegen. Ich möchte mit ihm reden. Ich möchte das Glauben, darauf vertrauen, was ich nicht beweisen kann, was sich meinem Intellekt entzieht. Dann ist das keine schlechte Regelung, sondern ein Weg zu einer persönlichen Beziehung. Wir werden Jesus an vielen Stellen nicht verstehen, was er uns zumutet manchmal und was wir erleben. Aber wenn wir merken, diese Beziehung zu ihm, zu Gott, die trägt, dann haben wir Auferstehung erlebt. Und dann merken wir, dass vielleicht aus unserem Zweifel eine Hoffnung wird, ein Auferstehungsglaube, der trägt, unabhängig davon, was wir dazu denken. Wie gesagt, ich würde nie empfehlen, das Denken auszuschalten, aber wir kommen bei ganz vielen Themen unseres Alltags mit unserem Denken an eine Grenze. Und was dann zählt, ist eine Beziehung, die tragfähig ist, ein Vertrauen, das uns hilft, auch Dinge zu tragen und zu durchzuhalten, die wir nicht verstehen. Ich wünsche dir ganz persönlich, dass dein Auferstehungsglaube gefestigt wird und wo du Zweifel hast, dass diese Zweifel nicht das letzte Wort haben müssen, sondern dass du Jesus ganz persönlich erfährst. Und lass dir nicht erzählen, wie man Jesus erfahren muss und wie das genau auszusehen hat. Da erfährt das jeder anders. Vielleicht hast du auch schon diese Erfahrung gemacht, aber du bewertest sie im Vergleich mit den anderen nicht hoch genug. Und dazu möchte ich dir Mut machen, dass du das, was du erfahren hast, glaubst, annimmst, Jesus vertraust. Amen.